Und wieder einmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts mit Lennart und Lukas. Ich bin Lukas und gegen mir übersitzt.
Ich bin Lukas, da nur kurz vorgestellt, nach 105 Folgen oder so.
110, glaube ich.
110, ja. Ich bin Lennart, für die, die es auch noch nicht
bewusst sind. Schön, dass du neu eingeschaltet hast bei uns. Wir sprechen über Training, Radsport und Sportwissenschaften. Ich dachte, ich bringe ein bisschen Stimmung mal rein.
Ja, gut. Ist dir gelungen, ja.
Ja, der Start ist ein bisschen, der Motor stottert ein bisschen, aber gleich nehmen wir richtig Fahrt auf.
Ja.
So, was alles passiert in den letzten Tagen?
Boah, da steigen wir natürlich auch ziemlich direkt ein. Viel und wenig. Hast gesehen, die neue Framerate ist raus. Vielleicht ist es untergegangen bei 48 Millionen Posts, die auf Instagram kursiert sind.
Ich habe es kaum mitbekommen. Aber auch da wieder, das ist ganz kurz. Keine Ahnung, ist es amerikanisches Marketing, keine Ahnung, dass du an einem Release-Date auch wirklich bis davor schon sehr viel Content von sehr vielen Leuten gesammelt hast und alle wirklich an Tag 1, wie damals mit dem Specialized, wirklich an diesem Tag was zu posten haben und du einfach komplett damit überflutet wirst, ne, einen Tag lang.
So würde ich das auch machen.
Ja, funktioniert ja auch gut. Also
es ist auf jeden Fall so, dass die Leute es mitbekommen haben.
Ja.
Also all die Leute, die es vorher nicht mitbekommen haben, da gab es ja schon immer so Bilder. Die Gruppe wird ja dann vorher immer noch getestet. Du weißt eigentlich, es ist jetzt bald soweit, wenn die Gruppe bei den ersten Pros am Rad bei den Rennen gefahren wird, dann bekommen es, sage ich mal, so die Experten und Expertinnen mit und dann sind die auf Nummer sicher gegangen, dass man das auf jeden Fall auch überall mitbekommt. Aber ja, das ist so der normale Weg. Man schaut halt, dass das omnipräsent ist.
Die große Frage ist doch, wenn ich jetzt aufs kleine Ball runterschalte, klemmt da immer noch die Kette zwischen Rahmen und Kettenblatt oder haben sie das mittlerweile behoben?
Ich bin noch nie eine elektrische, also eine E-Tab, eine Red gefahren.
Okay, also ich bin mal ganz kurz Red gefahren, da war es nicht so schlimm, aber die Force, ich mag die eigentlich, die Gruppe, war irgendwie ganz cool zu schalten, aber wie häufig ist einfach immer die Kette nach innen abgefallen zwischen kleinem Kettenblatt und Rahmen, was immer super entspannt ist, weil das trittst du bitte nicht wieder nach oben, indem du weiter trittst und hochschaltest, sondern dann hast du eigentlich einmal die Kette reingeklemmt und den Rahmen gebrochen. War auf jeden Fall ein gängiges Problem. Was ist da jetzt neu, außer dass Kettenblatt noch ein bisschen cooler aussieht als vorher?
Die Shifter sehen anders aus. Die Shifter sehen wieder aus, finde ich, wie früher die SRAM-Shifter. Wie die so, ich sehe das wie so Viper-Zähne von so einer Schlange. Ich finde, die sehen ganz geil aus. Ansonsten kostet die, glaube ich, schlappe 5.000 Euro.
Was? Nein.
Ich habe schon so Hate-Kommentare auf Instagram gesehen, warum denn diese Gruppe jetzt 5.000 Euro kostet.
Ach du Scheiße. Ja, sie ist ein bisschen leichter, glaube ich, ne?
Das ist wichtig. Man kann jedes Rad schon mittlerweile auf unter 6,8 locker bauen, aber es ist wichtig, dass wir jetzt irgendwie auf 6,4 kommen können.
153 Gramm leichter als die Generation davor.
Wahnsinn.
Bei einem Preiserhöhung von, sagen wir, 2.500, 3.000 Euro kannst du ja mal Gramm pro Euro ausrechnen, ob dir das wert ist.
Also ich habe das jetzt hier nicht verifiziert, was die jetzt am Ende wirklich kostet, aber das habe ich auf Instagram gesehen, dass ich irgendwas um die 5.000.
Boah! Das ist auch einfach nur um die Bikes, Bikes, die schon 12.000 kosten, für die, die noch mehr ausgeben möchten, dass man einen Grund hätte, warum es jetzt 15.000 kosten kann. Also ist doch ganz ehrlich, es gibt doch keine Begründung mehr dafür.
Ich finde das krass. Ich habe das ja, weiß nicht, ob ich das mit dir schon mal besprochen habe, aber wenn du 15.000 für ein Fahrrad ausgibst, du gehst ins Internet und dann kaufst du da, gehst auf Kaufen, 15.000 Euro.
Ja.
Das musst du ja erstmal netto verdient haben.
Ja.
Das ist so, dass wenn du das mal hochrechnest auf ein Bruttoeinkommen, was du haben musst, um 15.000 netto in dein Fahrrad zu stecken, ist ja schon geisteskrank.
Das ist komplett irre.
Also.
Vor allem, es ist ja wirklich ein Fahrrad, das, wenn ich 15.000 für ein Fahrrad ausgeben würde, über Jahre angespart.
Oh, das überlebt bei dir eh nicht lang, ne?
Dann hängt, das überlebt ewig, weißt du warum? Das hängt in einer Vitrine, in einer dafür gebauten Vitrine an meiner Wand, weil das kannst du ja nicht fahren.
Hast du eigentlich schon Angebote bekommen, so als Bike-Tester, so statt dass die das, ich habe heute wieder so ein Video gesehen von so einer Felge, wo die das auf den Prüfstand stellen, aber die könnten das doch einfach dir geben.
Hören Sie auf, Herr Klein, ich kriege nie wieder Fahrräder.
Yes, Canyonrad hat ja überlebt.
Das hat überlebt, richtig.
Das ist das erste Rad.
Jetzt hör auf damit.
Also wir sehen Fortschritt, das ist okay.
Naja, für alle, die jetzt nicht wissen, was Lennart meinte, meine Statistik spricht ein bisschen gegen mich, was die Gravel-Räder anbetrifft. Ich bin ja der Meinung, mehr aus Pech als Unvermögen.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich konfrontiere dich mit einer neuesten, schockierenden Nachricht aus der Radsportwelt. Vor 26 Minuten wurde das erstmal gepostet.
Was kommt jetzt?
Boah, Hans Grohe und Tom Pidcock.
Oh.
Gerüchte. Vertrag zwar bis 2027, aber hier bei Cycling News und die Quelle, auf die sie sich berufen, ist der gute Ciro. Boah, der Nachname immer schwierig. Ich muss ihn jetzt mal erst raussuchen, um ihn vorlesen zu können. Auf Twitter ist er auf jeden Fall sehr aktiv. Ja. Ciro Scognamiglio sagt, es gibt Interesse vom Team und sie suchen nach einem Weg, ihn vor 2027, vor Vertragsende, bei Ineos rauszukriegen. Mhm. Und gleichzeitig hat auch Josh Tarling seinen neuen Vertrag noch nicht unterschrieben.
Hm.
Der wird jetzt hier nicht direkt mit Bora Hans Grohe in Verbindung gebracht, aber ist natürlich auch ein sehr interessanter Fahrer. Wir haben hier schon häufig drüber geredet. Schafft es jetzt auch einmal Top-10-Ergebnisse zu fahren, das erste Mal.
Was nicht Zeitfahren ist.
Und das wäre natürlich ein ziemlicher Transferhammer.
Macht ja irgendwie auch ein bisschen Sinn, ne? Also,
der ist ja mal einen Red Bull-Helm gefahren für lange Zeit.
Genau.
Und
keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Glaubst du, ein Pidcock fühlt sich nicht unwohl im Ineos-Team, aber ist also offen für neue Situationen? Also im Sinne von, schauen wir mal, was ich erreichen kann.
Boah, dafür kenne ich den zu wenig und kriege zu wenig da jetzt mit. Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob der sich da wohl oder unwohl fühlt. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, okay, es ist ein britisches Team und der ist ein Star-Fahrer aus Großbritannien. Das ist eigentlich ein guter Match.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ich weiß nicht, ob der mit den Allmanns so gut zurechtkommt dann oder besser. Aber ja, es gibt natürlich unabhängig von der Sprache und vom Sitz des Teams und von der Ausrichtung des Teams viele Faktoren, die einen Fahrer glücklich oder unglücklich machen können. Und es kann schon sein, dass es da Punkte gibt bei Ineos, wo er sagt, hey, die könnten besser sein. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt da auch Freiheiten hat, andere Sachen wie Cyclocross-Rennen zu machen, darf er das so viel machen, wie er will, oder wird er auch unfassbar viel Mountainbikes, sind auch so ein Thema sein. Und von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt, wo ein Team wie Ineos ein bisschen unter Druck gerät, weil die Ergebnisse nicht ganz so da sind, wo sie früher waren, dass man dann die Fahrer auch mehr und mehr einschränkt. In dem Sinne so, okay, nee, konzentriere dich immer, wir sind ein Straßenteam, bleib mal bitte hier und fahr vielleicht nicht so viel Cross im Winter. Und man sieht immer wieder, der hat einfach Bock, auch diese Offroad-Sachen zu machen. Nee, der ist ja auch unfassbar gut, der ist ja auch Olympiasieger, ne?
Voll, er ist ein junger Fahrer, er hat Bock halt auch ein bisschen, ja, auch zu spielen halt. So ein bisschen auch wie Pogacar, nur nicht als GC-Fahrer, sondern halt dieses, ich möchte halt Radrennen spielen, ich möchte Radrennen ballern. Ich meine, man konnte in der Netflix-Doku ja ganz gut sehen, als er die Alpe d'Huez-Etappe gewonnen hat. Das war auch ein bisschen pre-planned, aber trotzdem, wie er das gemacht hat, mit der Attacke, vor allem in der Abfahrt, ne, dieses Spielerische, dieses Dynamische, dieses Frische da reinzubringen, ist jetzt auch was ein Gegenteiliges zu dem, was man zum Beispiel machen müsste, um einen Garen Thomas in den GC nach vorne zu bringen. Das ist halt Team Sky von 2017, das ist halt ganz strikt einen Plan verfolgen. Und das ist halt vielleicht, genau etwas, was so ein Fahrer nicht davon unbedingt, nicht weiter an das Team binden müsste. Ne?
Ja.
Okay, spannend.
Genau. Du hast gerade Geraint Thomas schon gesagt. Das letzte Mal haben wir aufgenommen und vorm Zeitfahren und dem gesagt, Geraint Thomas, der sieht gut aus. Fährt das Zeitfahren mit einfach 10. Wo ich mir dachte so, oh.
Ja.
Wir jinxen die Leute immer so ein bisschen hier im Podcast. Die restliche Zeit sieht aber weiterhin gut aus, finde ich. Nur in dem Zeitfahren war das echt so ein bisschen enttäuschend.
Das war vor allem auch nichts auf der Ebene, ne? Also nicht, dass man sagen würde am Anstieg, sondern da, wo man hätte sagen können, Geraint Thomas, der schwerere Bergfahrer gegenüber anderen, hat auf der Ebene aber auch nicht viel rausgeholt.
Ich habe die Zwischenzeiten nicht gesehen. Es gab ja zwei Zwischenzeiten.
Ja, einmal kurz vor dem letzten Anstieg. Und ich glaube, da hat er schon 40 Sekunden, 45 Sekunden auf Pogacar gehabt.
Ja.
Und das finde ich auf der flachen, auf der Ebene nicht so.
Gut, oben hat er 2 Minuten gehabt.
Ja, Herr Pogacar ja auch am letzten Anstieg, was auch immer gefahren ist wieder.
Ja.
Er sitzt noch hier, Filippo Ganna, ganz entspannt auf dem heißen Stuhl, denkt sich so, okay.
Die ersten drei alle Ineos.
Ja.
Bis dann Pogacar da am Ende hochgeflogen ist und sich gedacht hat, nope,
ey, Leute. Wirklich. Ganna sitzt da so voll entspannt und auf einmal so,
Shit.
Hat das gesehen? Wir also im
ich
Kamerabild.
Hab, ich habe das nicht zu einer Zeit gesehen.
Bei Kamerabild dann letzten, weiß ich, paar Kilometer merkte irgendwann Ganna, ich glaube, der hatte, wie viel hat der Vorsprung gehabt? 50, 60 Sekunden am letzten Anstieg noch.
Okay.
Und dann saß Ganna halt so, ja, okay, wollen wir erstmal sehen, weil so lange ist der Anstieg nicht. Und dann saß du Ganna so im Bild, Piano, Bro, Piano. Und der flog da Pogacar nach vorne.
Kommt halt mit 16 Sekunden auch an. Das ist ja nicht so, als hätte er dem 2 Sekunden gegeben.
Ja,
und der Ganna wird auch gewusst haben, was er da hochgefahren ist.
Klar.
Ne, also, da denkst du dir wahrscheinlich auch so, okay.
Cool, danke.
Cool, danke. Noch, was soll ich machen?
Dann hieß es noch bei den britischen Kommentatoren bei den Zeitfahren so, ja, die Windbedingungen haben sich jetzt zum Ende hinten geändert. Ne, die ganzen GC-Fahrer hinten raus und deswegen langsamer. Bats, Pogacar, nö, doch nicht.
Ach so, die haben sogar, ja, ich dachte jetzt, die haben angefangen hier die, eine Partei zu ergreifen und sagen, ah, die Windbedingungen sind schuld. Aber wenn es auch noch so rum war.
Nee, war er jetzt, war pro alle anderen, außer die GC-Fahrer. Und ja. Dann, also das hinten raus war wohl mehr Gegenwind auf den flachen Abschnitten, deswegen auch die größeren Zeitabschnitte und Rückstände auch dann zu einem Gunner. Aber Pogacar am letzten Anstieg hat gedacht, so gut, dann mache ich halt Pogacar-Things. Und kam halt dann so komplett auch all out ins Ziel. Ja. Da hat er stark gemacht.
Krass. Also ich habe, wie gesagt, nichts zum Zeitfahren gesehen. Ich gucke selten Zeitfahren. Ist irgendwie, weiß nicht.
Ist auch selten richtig spannend, bis auf jetzt in diesem letzten Anstieg.
Findest du es mittlerweile gut? Früher war das ja immer so, du hast keinerlei Informationen gehabt, bis die bei den Zwischenzeiten waren. Das heißt, du hast so zwei Highlights gehabt und dann den Zieleinlauf. Ja. Das heißt, dazwischen war mir langweilig. Findest du es jetzt besser, wo eingeblendet wird, so nach 10 Sekunden hast du schon so die Grafik von einem Zeitdelta?
Ich finde es spannend, aber ich muss auch sagen, ich skippe auch vor bis zu den wesentlichen Fahrern, bis zu den GC-Fahrern. Ja, und gut, dann,
also das ist nicht von der Tour 200 Leute beim Zeitfahren.
Das ist mir klar, aber ich meine zumindest halt so ein Gunner oder sowas, dass man sich ja vorher anschaut. Aber dann, selbst wenn so ein Gunner performt, weiß ich, auf so 60 als 60 letzter Starter quasi, keine Ahnung, wo da mit GC rumturnte, aber dann bin ich nicht mal an dem Punkt, dass ich scroll vielleicht einmal kurz zurück, um irgendwas zu sehen, wie er gefahren ist, aber das war's auch schon.
Yeah.
Und dann siehst du halt einmal kurz seinen Start, dann siehst du, wie er noch den Arm von so einer Frau auf links drehte, die wieder ihr Handy da reinhielt in die Strecke. Was die deutschen Kommentatoren natürlich gar nicht wieder gesehen haben, so, hä, warum blinzt es nochmal ein, hat er die Kurve nicht ganz bekommen? Und du siehst einfach diesen Arm wieder komplett, also dass er sich einen Ellbogen gebrochen hat, ne, rückwärts fliegt, in dem Moment, er nur den Kopf schüttelt. Naja, auf jeden Fall, dann skippe ich mal vor auf die GC-Fahrer und dann gucke ich mir ganz gerne, muss ich auch zugeben, diese Zeitdelta und diese Fahrweisen auch unterschiedlich an. Also, wer kommt wie angeschossen in den letzten Anstieg rein? Wer fährt da nochmal wie? Das finde ich nochmal spannend.
Ja, aber also findest du es besser jetzt mit dem Zeitdelta oder schlechter? Das war dir ein bisschen die Frage.
Ja, besser als vorher, definitiv, weil du ein paar mehr Informationen bekommst, aber es nimmt direkt auch Spannung.
Genau, es nimmt halt für mich so komplett die Spannung. Ich weiß, beides war irgendwie, ist beides nicht. Aber genau das, was du meintest, so, wenn du Tourzeitfahren letztes Jahr dir anguckst, einfach wie Vingegaard aus dem Startblock raus ist, um die erste Kurve, um alle Kurven, hast du einfach gesehen, gut, da liegen schon x Sekunden.
Das macht auch Spaß anzusehen. Ich finde, es ist so ein bisschen, als würdest du eine Etappe gucken, wo du aber leider dich schon vorher auf Pro Cycling Stats oder Instagram gespoilert hast. Du weißt, wer gewinnt, aber jetzt guckst du die Etappe trotzdem mit dem Auge, wissend, wer gewinnt und du willst halt wissen, wie. So, und so ist es ein bisschen jetzt mit den Zeitunterschieden beim Zeitfahren.
Apropos Zeitfahren.
Was kommt denn jetzt?
Ha, ich habe wieder was rausgekramt. Taylor Nipp, Langdistanz-Triathletin, gewinnt die amerikanische Meisterschaft im Zeitfahren. Vor Kristen Faulkner, die auch bekanntlich extrem treten kann.
Ja.
Und sichert sich ein Olympiaticket. Ich fand das ganz spannend. Wieder eine Triathletin, die da auftaucht und sagt so, ja, pass mal auf, also 41 Minuten kann ich auch schnell fahren, was ich eigentlich relativ spannend finde irgendwie.
Langdistanz-Triathletin hast du gesagt?
Langdistanz, ja. Also volle Ironman-Distanz. Und dann halt auf 42 Minuten so zu performen, auch ein 48-2er Schnitt gefahren, so, das ist schon gar nicht mal so schlecht.
Das ist schon cool. Stark.
Die ist auch unter Vertrag gewesen für eine Zeit, bei Trek Segafredo vom 1.6. letztes Jahr bis zum Ende des Jahres. Und jetzt hat sie dieses Jahr keinen Vertrag. Sie ist auch nur sozusagen die US-Meisterschaften im letzten Jahr im Zeitfahren gefahren, da war sie noch Vierte. Und hatte 35 Sekunden Rückstand. Jetzt hat sie die Meisterschaft gewonnen und hat, gut, auf Kristen Faulkner nur in Anführungsstrichen 11 Sekunden, aber auf die nächste Amber Neben hat sie schon 50 Sekunden rausgefahren.
Aber das ist halt Langdistanz-Triathlon, finde ich halt krass, ne?
Genau, das ist so physiologisch, fand ich es eigentlich relativ spannend, weil es die Frage ist halt, ich habe jetzt nicht ihre Triathlon-Ergebnisse von diesem Jahr im Kopf, aber es kann auch sein natürlich, dass sie vielleicht sich ein bisschen mehr fokussiert, weil Olympia-Jahr und dann nächstes Jahr wieder mehr Triathlon macht.
Okay.
Da bin ich jetzt nicht informiert genug. Vielleicht hat sie es auch umgeschifft, aber das physiologische Potenzial bei ihr scheint extrem, extrem gut zu sein.
Ja, vor allem für so eine Dauerleistung auf 40 Minuten schon ordentlich.
Die ist ja noch gar nicht so alt. Die ist erst in Anführungsstrichen 26, was bei einem Langdistanz-Triathletin noch sehr jung ist. Also da kannst du es ja machen, bis du 40 bist.
Ja, definitiv.
Oder noch älter. Also da hat man noch gute 14 Jahre vor sich.
Und danach macht man ein bisschen Gravelrennen noch.
Und dann nochmal Gravelrennen, ja genau.
Apropos Frauenperformance, hast du ein bisschen Baskenland geschaut?
Nee.
Dritte Etappe, Demi Wollering haut eine Generational Power, wie Lantern Rouge es beschreibt, raus. Auf dem Anstieg Mandy Zorotz, glaube ich.
Genau so spricht man den aus.
So würden die Basken das auch sagen. Ich habe es mir nochmal so ein bisschen in Zusammenfassung angeschaut.
Mandy Zorotz.
Mandy Zorotz.
Anfang der 2000er Jahre benannt worden, der Anstieg.
Das ist die Mandy Zorotz. Und Demi fährt 10 Minuten 27, also etwas kürzere Time Trial Performance am Berg, 6,08 Watt pro Kilo.
Ja, das war der Anstieg, der aber auch so 20, 30 Kilometer von Ziel weg war, ne?
Genau.
Den sind die vor 2 Jahren aber schon mal schneller hochgefahren, nur ja. Da lag der halt später in der Etappe.
Ja.
Und deswegen sind die da sicherlich auch nochmal ein bisschen.
Aber ich habe mir das nochmal so ein bisschen in Abständen angeschaut. Da musst du auch als Demi richtig gute Beine haben und denken so, alles klar, ich hau jetzt mal so ein 10 Minuten PB, schon Race-PB zumindest, raus, wissend, dass ich danach 25 Kilometer solo noch nach Hause fahren muss. Da muss sie auch schon echt gedacht haben, ich habe richtig gutes Bein heute dran. Mhm. Also das ist schon, und überleg mal, 6,08 Watt pro Kilo auf 10 Minuten, 10,5 Minuten.
Ja,
ist schon.
Kommt so langsam auch in Form, ne? Würde ich mal sagen. Hat die Volta gewonnen, hat Waskenland-Rundfahrt gewonnen. Am ja. Anfang des Jahres war sie ja grottenschlecht, indem sie nur Zweite und Dritte
peinlich.
Bei den ganzen
peinlich, Demi.
Rennen geworden ist. Aber jetzt scheint es da vielleicht auch einen anderen Aufbau gegeben zu haben dieses Jahr. Voller Fokus wieder auf die Tour, die sie letztes Jahr gewonnen hat.
Ja.
Und ja.
1636 VRM auf 10 Minuten.
Sportlich.
Die fährt dann so
sportlich.
So 9% Anstieg einfach mit 20 km/h hoch. Das ist so. Oh, das muss auch. Du kannst den Tritt auch.
Das muss auch wollen.
Das muss auch wollen. Ja, du kannst dir anschauen. Ich meine, dieser Tritt war auch so dieses, was wir schon mal gesagt hatten, dieses Flüssige auch wieder. Ne? Dieses, ja. Du siehst genau, die hat das hier unter Kontrolle. Die hat zwar oben raus ein bisschen Painface, siehst dann schon, dass sie sich wirklich gerade wehtut, aber du siehst halt, dass das System funktioniert, das System ja. läuft. Das ist so spannend, das ist so cool zu sehen.
Ja, das ist dieses, wenn ich gerade irgendwie positiven Pain habe, weil ich weiß, ich tue gerade allen weh und ich habe diesen Dimmer und ich habe das so ein bisschen im Griff, was ich hier mache. Ich weiß, ich kann 10 Watt nur runtergehen und ich erhole mich irgendwie gefühlt wieder und kann dann nochmal drauf treten. Das ist das schöne Gefühl, wenn man irgendwie Form hat.
Absolut. Da kann ich jetzt ganz kurz einen Fact droppen, weil ich habe Lantern Rouge ein bisschen rumgeguckt. Es war ein bisschen schon her, wir hatten darüber gesprochen schon, die erste Etappe vom Giro. Pogacar am San Vito, der etwas kleiner anstieg, 3,5 Minuten, 3,34 mit 8,7 Watt pro Kilo Etalon. Also 8,74 Watt pro Kilo. Das ist jetzt nichts komplett Utopisches. Also gab es schon ähnliche Werte, wenn man es hochrechnet. Letztes Jahr erste Etappe bei der Tour, wo sie da den finalen Anstieg hochgefahren sind. Aber überleg mal, wie cool das ist, 3,5 Minuten mit 8,7 zu fahren. Das muss auch schon richtig Bock machen.
Ja, da hast du schon richtig Schub. Also ich finde generell so 2-3 Minuten, wenn du da gut Form hast und da mal so richtig all out fährst, dann ist das schon ganz geil, dann tuckst du da runter, denkst du so, ui, dann merkst du irgendwie so, tut nur weh und dann wird das so richtig räudig am Ende und wenn du die Kuppe dann sehen kannst, dich darüber retten kannst, dann drückst du auf Lap und denkst so,
aber krass. Aber stell dir mal vor, du fährst halt einfach so eine Leistung und die ersten Minuten und so, faktisch tut es noch nicht so weh und du guckst halt runter und dann stehen halt irgendwie 600 irgendwas da auf der Uhr. In dem Blog-Eintrag geht es auch so ein bisschen nochmal Mauer de Huy. Und da beste Short-Term-Performance, was in diesem Zeitraum irgendwo absolviert wurde, ist Valverde 2014. 2 Minuten 41 mit 8,97, also sagen wir mal glatte 9 Watt pro Kilo auf 2 Minuten 40.
Boah! Also wenn du 1 Minute 10 Watt pro Kilo fahren kannst, dann bist du eigentlich schon ziemlich gut unterwegs.
Das ist mein All-Time-Best. Ich bin mal es waren 27 Watt bei 72 Kilo, es war ziemlich genau 10 Watt auf eine Minute. Aber ich kann ja auch, was haben wir damals, 20 Millimol Laktat produzieren.
Ja.
Jetzt überleg mal, 9 Watt pro Kilo auf 2 Minuten 40.
Junge, Alter.
Das ist komplett wahnsinnig.
Das ist krass. Ja, das da hat er der gute Pitti, wie man ihn in Insiderkreisen nennt. Da hat er Form.
Da hat er Form. Ja, sehr gut gesagt.
Form hatte auch Julien Alaphilippe.
Bam! Was ist das heute für eine Überleitung?
Ich habe noch mehr Überleitung.
Okay.
Julien Alaphilippe, nachdem er da auf der Ausreißer-Etappe Etappe 6 noch an Pelayo Sanchez gescheitert ist, hat er jetzt endlich mal wieder was gewonnen.
Ja.
Ungefähr ein Jahr her, dass er das letzte Mal was gewonnen hat, bei der Dauphiné im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat er 2 Rennen, glaube ich, gewonnen. Er hat Contract hier, ne? Und fährt jetzt auch langsam wieder schnell. Er hat hier irgendwie eine kleine Fraktur an der Kniescheibe während der Klassiker und ist dann doch gestartet, obwohl er jetzt im Nachhinein sagt, er hätte natürlich nicht starten sollen. freut mich irgendwie wieder so ein bisschen, nachdem ich ihn 2020 und 2021 nicht mehr sehen konnte. Ich meine, das ist irgendwie immer gleich, wenn die Leute dominant sind, dann hat man keinen Bock mehr auf
es
die.
Ist so
und
witzig,
jetzt freut
oder?
Man sich wieder, dass so der Alaphilippe wieder da ist. Ja. Und so Rennen, die Art und Weise, wie er jetzt fährt, ist halt unterhaltsam.
Ja.
Es macht irgendwie Spaß zuzuschauen. Und ja, schön, dass er da eine neue Etappe gewonnen hat. Dann kann er jetzt zu Total Energies gehen für 3,5 Millionen Euro und dann da vorzeitig in Retirement gehen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, die Leute gehen zu Total Energies und sagen so, geiles Leben als Rentner. Ich fahre ein bisschen Fahrrad, dann rufen die an, ich soll die Tour fahren, dann mache ich das.
Klassischer Werdegang als Weltmeister.
Genau. Und dann chillst du da noch so ein bisschen.
Sagan fährt auch noch, ne?
Was ist das? Ja, der fährt für Pierre Baguette.
Für Pierre Baguette? Für Conti-Team?
So, ich habe gar nicht mehr damit geschaut, was das beste Ergebnis dort war. Das beste Ergebnis war der 18. Platz auf der ersten Etappe.
In der Ungarn-Rundfahrt, ja. Für Pierre Baguette.
Für Pierre Baguette.
Ja, gut.
Ein geiles Team.
Was ist die Intention? Kriegt er da Geld raus?
Ich glaube, der will nach den ganzen Herz-OPs jetzt noch ein bisschen Rennkilometer sammeln. Der will ja schon noch irgendwie Mountainbike-mäßig kompetitiv unterwegs sein.
Okay.
Also ich bin jetzt kein Experte im Mountainbike-Bereich, aber ich sag mal so, wenn du jetzt bei der Ungarn-Rundfahrt nicht unbedingt irgendwie fliegst, so meiner Meinung nach braucht man beim Mountainbiken noch mehr Schub.
Ja.
Dann wird das halt echt eng.
Ja.
Aber, naja. Apropos Schub. Ich habe absolut keinen Schub gerade. Ich habe es dir vorher schon mal gesagt. Ich habe die nächste Radsport-Depression. Es fisselt seit Tagen. Das Wetter ist so semi. Es gibt auf der Arbeit gleichzeitig sehr viel zu tun. Und dann kann ich mich gerade absolut nicht motivieren, auf die Karre zu steigen und zu fahren. Es ist grausam gerade. Und ich habe jetzt so dieses Gefühl, nachdem ich im Winter eigentlich ganz gut durchgezogen habe, sitze ich jetzt sehenden Auges auf dem Sofa und denke mir so, alles, was ich da gemacht habe, geht gerade den Bach runter.
Du merkst, wie sich gerade seine Mitochondrien in die Muskulatur auflösen.
Ich denke so an diese ultra-räudigen Double-Session, Double-Threshold-Kacke, die ich da gemacht habe. Mhm. Und jetzt sitze ich da und denke mir so, ich habe keinen Bock zu fahren. Und ich denke, das war alles umsonst.
Und deswegen, Leute, habt ihr mitbekommen, warum ich so positiv gelaunt in die Episode reingestiegen bin, um hier mal so ein bisschen ein paar Leute mitzunehmen, um hochzupetern. Wie schlimm ist es denn?
Ich muss jetzt heute auf jeden Fall fahren. Mhm. Dann muss ich morgen auch auf
Sonntag
jeden Fall.
Du willst Sonntag und Montag Longerich fahren?
Auf jeden Fall fahren.
Ja, ja, okay.
Dann scheiße ich so ein bisschen auf Longerich.
Okay.
Was das Ergebnis angeht, weil ich baue jetzt auch nicht hier.
Aber mitfahren.
Dann fahre ich hoffentlich 4 Tage am Stück. Und dann habe ich wieder den Schub und denke so, ja, ich habe jetzt auch nicht ganz so viel verloren.
Ja.
Und an sich war es jetzt auch gar nicht so schlecht die letzten Wochen. Ich bin jetzt nicht unfit. Aber ich habe irgendwie, weiß nicht, ob das mehr Leute haben als ich, aber irgendwie im Mai wird es manchmal so ein bisschen zäh, so ein Mid-Season-Blues. Mhm. Es ist weder komplett trocken,
ja,
noch komplett nass. Es bilden sich bei uns gerade zumindest leider nicht so diese Trainingsgruppen, wo so eine Routine entsteht. Also ich kann immer viel besser im Winter durchziehen, wo ich die Routine habe. Dienstag Science Race, Mittwochs Litwoch.
Ja. Du brauchst deine Sportgruppe.
Ich brauche eine Sportgruppe,
wie so
genau.
Wie Julia, die zum Fitness geht.
Ja, ich habe aber keinen Bock auf so Drop-Rides zu gehen, wo man immer vorher noch einmal beim Dom vorbeischauen muss, dass man nach Heile da nach Hause kommt, wenn da die Leute in der Innenkurve im offenen Straßenverkehr um die Kurve scheppern.
Ja.
Aber es braucht mal wieder so eine Gruppe, die sagt, pass auf, wir fahren 18 Uhr ab, kostet, was es wolle. Da hatten wir den Wifi, der hat sich nach Schweden verkrümmelt, die Struktur ist komplett weg.
Der Chef ist weg.
Der alles. Chef ist der ist gefahren bei Regen, Hagel, Sturm. Du wusstest, in irgendeine Richtung von Köln fährt der raus, der sagt Bescheid und man fährt entweder mit oder man fährt halt nicht mit. Aber es gab zumindest einen Anlaufpunkt und das macht es ein bisschen schwieriger. Aber kriegen wir es schon hin? Nur ich merke immer wieder, es gibt so Phasen, hauptsächlich wenn du die eine Routine in die andere switcht, wo es halt immer wie zäh wird.
Auch da, ich glaube, wiederholen das, was wir mal gesagt hatten, so ein bisschen auch sich selbst verzeihen zu dem oder zumindest akzeptieren, dass es so ist, wie es ist.
Muss nicht, weil dann sitze ich da und verzeih mir auf dem Sofa, dass ich nicht gefahren bin.
während er sich so ein paar Haribos reinsnackt. Ich verzeih mir.
Aber du musst auch mal gut zu dir sein.
Genau, ja, aber das Ding ist ja wirklich so. Und was willst du denn jetzt noch mehr Druck machen, wenn es auf der Arbeit jetzt viel zu tun ist und du jetzt gerade die Motivation nicht findest? Das gibt's auch schon demnächst wieder. Vielleicht hilfst du dir, indem du dir halt mal auch vielleicht einfach am Wochenende, jetzt nicht jetzt nächste Wochenende, weil Longerich ist, willst du ja fahren. Aber was sagst du ja, ich lass die Rennen mal Rennen sein und ich fahre jetzt einfach am Wochenende so ein bisschen trainieren und fahre einfach mal ein bisschen Fahrrad. Vielleicht gucke ich mir eher die Bäume als mein Powermeter an und fahre mal wieder Fahrrad, um Fahrrad zu fahren und nicht nur, um den Effekt zu bekommen, besser zu werden, weil das ist immer direkt an etwas geknüpft. Das ist an verknüpft, dass entweder beim Rennen oder im Intervall, irgendwie muss es ja besser werden. Und wenn es nicht besser wird, dann denkst du, oh, es bringt ja noch gar nichts, ich investiere irgendwie Zeit und es bringt nichts.
Ja.
Sondern es hilft manchmal vielleicht einfach, sich das Schlabber-Shirt anzuziehen und von mir so ein Gravel loszurollen.
Ja, Gravel hilft einfach krass. Ja. Dieses Gravel ist halt Fahrradfahren, Spielen. Ich
genau
fahre los, ich mache irgend so ein
Spiel wieder Fahrradfahren.
Irgend so ein Kram und gut ist. Das ist schon richtig. Ich denke mal, also ist für mich, ich habe es ja schon mal beschrieben, ich bin nicht derjenige, der das Fahrradfahren so liebt, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Also es gibt da ja viele Leute, die denken so 5 Stunden Fahrradfahren, das ist 5 Stunden Spaß und für mich ist das so, für mich ist das Training und das muss abgearbeitet
und
werden.
Und ist Gravelfahren für dich auch Training?
Gravelfahren ist ein bisschen weniger Training.
Okay,
ja? Gravelfahren, genau, das ist ein bisschen weniger Training.
Und such dir aber ein Wetter raus, wo es geil ist.
Ja, das kann ich mir natürlich nicht raussuchen, das Wetter.
Dann ist es, ja,
das ist das Problem. Ja, ich kann mir schon vorstellen, so bei 20, 23 Grad und Sonne mal auch 4 Stunden zu graveln.
Ja.
Aber jetzt gerade kann ich das nicht rauspicken. Und wir kriegen das, glaube ich, schon hin. Ich frage mich dann immer so, gibt es nicht, und jetzt mache ich die nächste grandiose Überleitung ins Thema, gibt es nicht irgendwie so ein, ich sitze dann und denke mir so, was kann ich jetzt machen, was maximal effektiv ist als Training? Gibt es nicht irgendwie so das nächste Ding, wo ich den Leuten vielleicht ein bisschen voraus sein kann, wo ich weniger investieren muss, um dann auf die gleiche Performance zu kommen? Weil ich habe jetzt wieder so viel einfach auch gesehen und gehört von Leuten, die mit uns Rennen fahren, wie viel die Fahrrad fahren. Und denke mir so, das kriege ich auf gar keinen Fall hin, hier über 20.000 Kilometer zu schrubben im Jahr. Also ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, mein Maximum war irgendwie 13.500 oder sowas. Und wenn dann jahrelang Leute 20.000 schrubben, da gibt es auch schon immer eine ganz gute Korrelation zwischen Volumen und Output.
Mhm.
Egal wie unstrukturiert oder wie suboptimal man das gemacht hat.
Das stimmt.
Und deswegen frage ich mich immer, was gibt es Neues in der Sportwissenschaft? Und oftmals habe ich das Gefühl, wir dümpeln so ein bisschen auf der Stelle. Deswegen ist so das Thema der Folge, die wir uns überlegt haben, so ein bisschen, was ist das Nächste? Was kann man erforschen? Was passiert gerade? Oder warum werden Dinge auch vielleicht nicht erforscht? Mhm. Wo sind die Limitationen gerade?
Ja, es ist definitiv spannend und, glaube ich, sehr, sehr umfangreich, das ganze Konzept. Und wo es da vielleicht wirklich hakt, wahrscheinlich gibt es auch keine klare Antwort. Wenn ich jetzt immer sage, fühlen sich vielleicht der eine oder andere, denkt sich vielleicht anders oder sagt ja, ein Sportwissenschaftler sagt dann, okay, nee, so läuft's nicht, weil es ist das und das schon irgendwie im Gange. Aber man hat schon das Gefühl, wenn man jetzt sich damit beschäftigt und die neuesten Studien sich anschaut oder auch Projekte sich anschaut, die zum Beispiel vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften gefördert werden, also unser, ich sag mal, deutscher Chef, was die Sportwissenschaften angeht, dass da jetzt nicht so die revolutionären Sachen jetzt irgendwie auf den Markt kommen oder untersucht werden. Ich denke vielleicht, wir haben ja schon mal so ein bisschen in den letzten Episoden oder wie auch intern diskutiert, was in Zukunft kommen könnte, Messmethodiken, die vielleicht im Training noch ein bisschen spezifischer und ein bisschen interessanter sein können, der Live-Laktat-Messer oder vielleicht auch ein bisschen mehr mit Moxie, aber auch das habe ich das Gefühl, dass sowas noch gar nicht das Potenzial so stark erkannt wird. Es geht viel um Validierung von Messgeräten, ne? Kann das Ding messen, was es messen soll, wie ist das nochmal, kann ich damit eine Schwelle erkennen, jo, kann ich. Aber das wirklich fundiert im Training einzusetzen, im Wettkampf auch einzusetzen, gegebenenfalls, da hapert es noch so ein bisschen. Und
wollen wir das Ganze mal von vorne so ein bisschen beginnen? Also du hast ja jetzt gerade schon über Messgeräte gesprochen. Für alles, was man in der Sportwissenschaft macht, muss man ja auch Studien machen, würde ich mal sagen. Also man hat eine Idee, man hat eine Theorie und das muss man ja irgendwie belegen können. Das heißt, da gibt es ja schon die allerersten Limitationen. Die Frage, die ich dir eben gestellt habe, wo ich gesagt habe, recherchiere das mal, weiß nicht, ob du die Antwort hast, ist, wer darf eigentlich alles eine Studie publizieren? Sind das nur Universitäten oder könnte auch Science eine Studie machen?
Ich habe so ein bisschen mal jetzt reingeschaut. Man müsste sich vielleicht mal genau mit einem Institut zusammentun, auch vor allem in der BISP zusammentun.
Kurzer Einwurf, wenn ihr das wisst, schreibt uns das einfach mal.
Ja, gerne.
Also ihr seid unsere besten Recherchiererinnen.
Recherchern.
und könnte uns ja vielleicht auch da helfen. Wir haben sicherlich auch einige Leute, die hier aus einem Universitätsumfeld kommen, die das vielleicht auch einfach sofort beantworten können.
Ja, also ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr an der Sporthochschule, in der Universität so tätig. Das Ding ist, erst dachte ich halt, es wäre den Universitäten und den sportwissenschaftlichen Instituten vorbehalten, als einzige diese Publikation machen zu können. Du kannst prinzipiell auch als Privatperson oder als kommerzielles Unternehmen, gibt es wahrscheinlich noch ein paar Auflagen, aber kannst du auch Publikationen bei einem Journal einreichen, gibt aber ein paar Kriterien, die einfach dort erfüllt werden müssen und das bedingt so ein bisschen, dass es zum Teil wirklich hilfreich sein kann, wenn du ein sportwissenschaftliches Institut oder einen Spitzensportverband an deiner Seite hast, der das Ganze fördern möchte. Also du brauchst eine Qualifikation, definitiv, eine Qualifikation, die dich dazu befugt, dass du erstmal so eine Untersuchung machen darfst. Das ist nicht einfach nur ein Bachelor, da muss mindestens Master, ein Diplom, Doktortitel sein in der Sportwissenschaft, dass du erstmal publizieren oder einreichen darfst. Dann musst du das Ganze halt einfach vorstellen, du musst dann ein mehrseitiges Abstract schreiben, du kannst dich bewerben, zum Beispiel beim Bundesinstitut für Sportwissenschaften, beim BIS. Ich habe mal geschaut, da gibt es Förderungsprojekte, die dann auch subventioniert werden, das aber immer nur, diese Förderungsprojekte immer nur in Kombination mit einem Spitzensportverband. Also wir müssten uns jetzt eigentlich im Radsport
mit dem BDR,
zusammentun, genau. Oder dem USP könnte man auch. Und wenn es da eine Kooperation gibt und wir ein Projekt haben, gutes, es vorstellen, kannst du bis zu 35.000 Euro dort an Forschungsgelder bekommen und bekommst dann Unterstützung. Weil irgendwie muss das Ganze ja auch gewährleisten
können. Genau, das war jetzt mein nächster Punkt gewesen. Mhm. Da gibt es ja auch Limitationen. Wenn du jetzt 35.000 Euro, bis zu 35.000 Euro bekommen kannst, kommt jetzt auf die Studie an, aber ist es ja nicht mal viel. Also wenn du jetzt sagst, was brauchen wir für eine Studie? Wir brauchen eine signifikante Stichprobengröße. Ja. Das kommt wieder auf die Studie an, wie viele du aber, oder gibt es da pauschal, müssen mindestens 20 sein, um es signifikant? Also wie würdest du es?
Es kommt auf eine Untersuchung an, aber meistens brauchst du schon mindestens 14, 16, gleich 16 ist halt eine oder sag mal, ja, doch eigentlich so 12 bis 16 ist eine Mindestzahl.
Dann in der Theorie, oder was heißt in der Theorie? Ich glaube auch in der Praxis wäre es halt super sinnvoll, das auch mal ein bisschen zu trennen zwischen Männern und Frauen.
Ja, ja, klar.
Wir haben ja extrem viel sportwissenschaftliche Erkenntnisse, die immer basieren auf Probanden, Männer. Und das überträgt man dann
da komme ich
einfach so
zu.
Auf Frauen.
Da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu, weil ich habe da gerade noch ein bisschen was gefunden. Definitiv, das müsste man eigentlich machen. Man müsste eigentlich eine Untersuchung machen, Männer und Frauen. Und dann, was du untersuchst, hast du vielleicht eine Eingangsdiagnostik, eine Trainingsintervention, eine Ausgangsdiagnostik. Du hast zwei Diagnostiktage. Du hast dann unterschiedliche Trainingsprotokoll vielleicht, angepasst auf Männer und Frauen. Du hast dann vielleicht auch noch verschiedene Leistungslevel, dass du dann auch guckst, dass du nicht einfach nur heterogen alle VS Max-Werte zwischen 42 und 68 in einen Topf wirfst. Und
dann sagst du, wer profitiert von VS Max-Training und die Hälfte profitiert extrem davon, weil sie das noch nie gemacht haben und die andere,
Liebe Grüße an die 14% Versprechen von ESN zum Beispiel.
auf die Studie wollen wir jetzt nicht nochmal eingehen, werde ich hier echt.
Da werde ich halt fuchsig. Und ich habe festgestellt, um diese Förderungsgelder und die Forschungsgelder zu beantragen, musst du zum Beispiel auch eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle anstellen. Das heißt, du musst irgendwie gucken, dass du dann auch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter mit einer halben Stelle dann irgendwie finanzierst. Du brauchst vielleicht noch ein bisschen was an Geld für zwei, drei mehr Mitarbeiter, weil diese halbe Stelle kann auch nicht alle Diagnostiken durchführen. Du musst dann Verwaltungssachen organisieren. Das Einreichen deines Abstracts für die Untersuchung, das kostet Geld. Dann hast du im Peer-Review-Verfahren jemand, der da sitzt, sich das anschaut und sagt, nee, das kannst du so nicht machen, weil derjenige oder diejenige vielleicht da irgendwas drin sieht, vielleicht dann was auch immer, vielleicht möchte er einfach nur jetzt das nicht genehmigen, das gibt es auch. Dass sie halt
ja, es gibt ja auch viele
Prozesse gerne so, verlängern.
Ja, wir wollen eigentlich was Ähnliches machen mit unserer Forschungsgruppe oder wir haben einen anderen Ansatz und das spielt uns nicht in die Karten und das winken wir jetzt mal nicht durch.
Ja, und dann schicken sie es wieder zurück, sagen, nee, mach anders, dann machst du es wieder anders. Und hier steht auch nochmal in diesem finanziellen Rahmen, Reisekosten sind möglichst anteilig durch den Verband mitzufinanzieren. Also dann sagt der BISP so, ja nee, wenn ihr wohin wollt, dann muss das aber der BDR machen. Der BDR sagt vielleicht so, nee, das können wir nicht machen.
Der BDR sagt, das stimmt, das können wir nicht machen.
Und dann auf einmal merkst du so, ey, was ist das bitte für einen Aufwand? Und gleichzeitig wird vielleicht dadurch viel Potenzial liegen bleiben. Wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert. Wir haben ja eine gute Zuhörerschaft. Wir haben auch einige auf YouTube-Follower, wir haben auf Instagram-Follower, es gibt viele, die uns jetzt mittlerweile kennen als, als kommerzielles Institut für Sportwissenschaften, für praktische Anwendung der Sportwissenschaften und Trainingslehre und Trainingsmethodiken. Wir könnten eigentlich einen riesen N irgendwo erzeugen.
Genau.
Aber dann ist es vielleicht irgendwo so ein bisschen schwierig, anhand der Möglichkeiten, der finanziellen Möglichkeiten gegebenenfalls, wenn du dich davon trennen kannst und musst, kommerziell wirken zu können, wenn du Freiheiten hast, kannst machen, was du willst, weil du Forschungsgelder hast, dann kannst du auch so ein bisschen mal das verwirklichen, was du auch dir vorstellst. Aber wenn du das Ganze mit einem kommerziellen Anspruch machst, dann musst du überlegen, okay, was kostet mich das? Wie kommen wir dann vielleicht irgendwie auf zumindest null und nicht minus?
Ja.
Weil sonst macht die Sportwissenschaften, wäre ja ein sehr lobenswertes, ein sehr selbstloses Ziel, dann irgendwie was herauszufinden. Wenn du damit aber vielleicht Minus machst, ja, wie lobenswert soll das Ganze denn sein für dich?
Das ist nochmal ein guter Punkt. Also wir haben ja gerade schon über die Kosten gesprochen. Wenn du jetzt sagst, wir machen eine Studie, da wollen wir 20 Leute da haben, wenn es jetzt nicht gerade Studenten, also dann ist es erstmal schwierig, wie kriegst du die Stichprobengröße hin? Studenten sind immer günstig, weil die haben, dem musst du keinen Verdienstausfall zahlen.
Ja.
Idealerweise hast du die Leute ja für manche Studien vor Ort für 2 Wochen, um dann irgendwie Sachen zu standardisieren, um zu sagen, dass wir die Signifikanz hochbekommen.
Wenn du das nicht machst, ist das etwas, was sehr gerne auf dem Peer-Review-Verfahren direkt auch wieder gecancelt wird.
Genau.
Jo, du kannst gar nicht standardisieren, was die drumherum machen. Du musst halt wie gucken, dass Ernährungsvorgaben und so weiter gewährleistet sind und so weiter und so weiter. Und das musst du halt auch erstmal stemmen können.
Genau, und das heißt, das macht so eine Studie schon extrem teuer. Überhaupt nicht lukrativ. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wo wird denn aktuell gut geforscht und warum? Und also es gibt ja einige Länder, die Vorreiter sind. Und warum ist das so? Und in Deutschland wird der Sport eher so ein bisschen als, Sie haben es eben schon gesagt, so ein bisschen als Liebhaberei gesehen. Es gab früher in den Kalten Kriegszeiten war der Sport oder schon auch davor war der Sport immer ein Weg zu zeigen, was sind wir für ein geiles Land? Wer haben wir die schnellsten 100-Meter-Läufer und Läuferinnen oder was auch immer? Das gibt es aus meiner Sicht zumindest in Deutschland jetzt überhaupt nicht mehr. Man hat es noch in den USA, da steht Sport sehr weit oben, wird sehr stark gefördert, wird da auch am besten geforscht, Lukas.
Es wird, ich denke, in anderen Nationen erstmal weitaus mehr geforscht und vielleicht auch qualitativer geforscht. Alles, was im Ausdauerbereich ist, haben wir irgendwie klassisch die skandinavischen Länder, ne? Norwegen, Finnland, das war auch schon immer so ein bisschen, weil auch diese Länder sind auch tendenziell ausdaueraffiner. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ne? Wir sind Norwegen, ein Land von 4-5 Millionen Einwohner, irgendwie so viel wie NRW und hat aber einen Forschungsoutput, da kommen wir in Deutschland nicht ganz ran, was die Ausdauersportarten zumindest anbetrifft. Die USA auch, generell auf jeden Fall deutlich mehr dabei und auch die Forschungsmöglichkeiten und Gelder sind da auch deutlich höher. So ein bisschen haben wir auch in Deutschland das Problem, wir haben gerade schon gesagt, tendenziell ist es für ein Institut einfacher, Forschung zu betreiben, als vielleicht eine Privatperson. Klar, wie soll es denn auch gestemmt werden? Was haben auch die Privatperson und ein Privatinstitut davon für Vorteile? Jetzt sportwissenschaftliches Dasein und Wissen zu fundieren, was vielleicht interessant sein könnte, aber wenn es nicht mehr rauskommt, hast du sehr viel Geld irgendwie verloren und hast irgendwie ich meine, es gibt nie keine Aussage, selbst wenn dein Training nicht funktioniert, das ist eine Aussage. Ja. Aber was hat denn die Privatperson groß davon? Deswegen ist es meistens irgendwie, tendenziell geht es in die Institute. Die Institute bekommen Geld vom Bund, von den Ländern, vom BISP für Forschungsprojekte, aber gleichzeitig sind die angestellten Mitarbeiter des Instituts auch immer so ein bisschen darauf angewiesen, auch Forschung machen zu müssen. Das heißt auch gleichzeitig, sie müssen publizieren. Und wenn sie vielleicht nicht ganz wenn Zeit drückt, wenn es Geld drückt, keine Ahnung, und vielleicht die Qualität der Studie nicht ganz so gewährleistet werden kann, dann wird das trotzdem irgendwie durchgeführt, weil sie halt publizieren müssen. Ja. Und wenn du publizieren musst, ist es nie eine gute Voraussetzung, um qualitative, fundierte Wissenskenntnis generieren zu können, weil es ist immer so ein bisschen, du musst es halt, musst performen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es musst erstmal performen und das ist halt immer nicht so ganz ideal. Also wo wir natürlich viel Forschung haben, das ist, ja, Deutsche Sporthochschule Köln, klar. Wir haben auch an anderen Universitäten, keine Ahnung, zum Beispiel
in Leipzig, oder?
Leipzig, IAT Leipzig, definitiv. Wir haben in Freiburg einiges, klar. Wir haben auch in Berlin was. Wir haben aber auch solche Sachen wie Universität Paderborn, davon aber der sportmedizinische Bereich. Ist jetzt ein Forschungsantrag gerade für Concussion im Spitzensport, also Gehirnerschütterung im Spitzensport. Sehr interessant auf jeden Fall, definitiv für den medizinischen Zweck, definitiv. Wenn wir noch ein bisschen weiter gucken, Schmerzprävention im weiblichen Nachwuchsleistungssport, dann biomechanische Veränderung des Laufstils bei Live- und Ermüdung bei weiblichen Langstreckenläuferinnen, aber auch sowas wie Online-Hass im Leistungssport, Merkmale, Erfahrungen und Bewältigungsstrategien. Also wir haben sehr umfangreich, sehr viele verschiedene Themen, die abgearbeitet werden. Wenn ich das Ganze so ein bisschen nach Radsport filter, dann
findest du nix.
Dann sehen wir, was geht so ab. Mediales Framing der mentalen Gesundheit professioneller Athleten. Jetzt auch wieder in Sportpsychologie. Entwicklung eines sportpsychologischen Anforderungsprofils für die Sprintdisziplin im Bahnradsport. Auch da Sportpsychologie, Bahnradsport auch schön standardisierbar. Deswegen auch sehr umfangreich irgendwie untersucht in den letzten Jahrzehnten, auch immer sehr gut im Kontext
gibt
Olympia.
Auch viel olympische Medaillen, yes. Und damit Kohle.
Yes.
Das ist natürlich dann auch wieder so ein Faktor.
Definitiv. Eins, was ich jetzt hier gerade gesehen hatte, das ist aber schon vor 2 Jahren, Metaperform, individualisierte Metabolom-Analysen für den Leistungssport. Das fand ich wieder spannend, weil...
Da habe ich jetzt gar nichts verstanden.
Metabolom-Analysen ist quasi so ein Multiplot von metabolischen Parametern, die du aus einem Blutsample einfach messen kannst. Mhm. Finde ich deswegen spannend, weil ich würde es nicht heute mehr mitbringen, aber nächste Woche wieder vielleicht oder übernächste Woche. Inigo San Milan hat das mal gemacht, 2019. Ich glaube, diese Studie hatte ich ja schon mal hier vorgestellt mit Team UAE und Pogacar und die sich angeschaut hatten, ey, machen Stufentests und messen quasi dann Blutsamples und schauen mal, was ist in den Blutsamples, in den Probanden unterschiedlich und können wir das korrelieren mit starken Athleten und etwas schwächeren Athleten. Das haben die 2023 wieder publiziert, mit einem anderen Ansatz, auch ein Stufentest, dann einmal ein 6 Stunden aerobes Ausdauertraining, ganz, ganz locker lit, und 3 Etappen bei einer einwöchigen Rundfahrt haben sie sich nochmal angeschaut. Einmal eine Flachetappe, eine hügelige und eine Bergankunft.
Mhm.
Und haben, ich glaube, auch wieder Pogacar mit da drin. Zumindest gibt es ja wieder Laktatwerte, wo man sagt so, okay,
ja.
Das ist Pogacar-like.
Könnte er sein.
Könnte er sein. Ich glaube auch so ein bisschen McNulty mit dabei und vielleicht
irgendein anderer Freak da.
Ja, irgendein, genau.
Der 8 Millionen Watt pro Kilo tritt. Ich glaube,
kann sein. Auf jeden Fall sehr interessant wieder, einfach, das ist so eine Art, ich glaube, das ist ein Next Step, was kommen könnte, weil du es gerade fragtest. Wir nehmen Blutsample aus verschiedenen Situationen, Ausdauertraining, Etappe, wie auch immer, ballern da alles drauf, was wir messen können. Und du kriegst einfach eine Tabelle, die ist so unglaublich groß. Du kannst diese CSV-Datei auch von denen so Rohdaten raussuchen, kannst du runterladen. Das ist so komplett irre.
Dann stehst du wieder Ochs vom Berg.
Stehst du Ochs vom Berg und Excel erstmal so am Rechnen und Rechnen. Das ist wirklich unglaublich viel. Kann ich mal irgendwann mal, wer sich interessiert, schreibt mir mal, dann kann ich das auch mal zuschicken, wo man es findet. Na, auf jeden Fall siehst du dann zum Beispiel die starken Athleten, jetzt zusammengefasst, zum Beispiel höhere aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit, aber nicht unbedingt an VO2 Max gemessen, sondern hoher Fettstoffwechsel, dadurch Einsparung von glykolytischen Anteil, aber in der Lage zum Beispiel in den richtigen Momenten eine Attacke setzen zu können, also doch eine glykolytische Kapazität zu haben, aber in der Grundbelastung ein bisschen weniger glykolytisch wirken zu können. Und so kannst du auf einmal clustern, okay, warum habe ich einen guten und warum einfach weniger guten Athlet? Ich glaube, das ist etwas, was in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr kommen könnte, weil die Messung einfach ist.
Okay, und dann geht es auch so recht in Richtung Talent in die Identifikation.
Solche Sachen zum Beispiel, genau.
Und man kann sich das da genau angucken. Wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was du jetzt erforschen würdest? Wo siehst du Potenziale in der Sportwissenschaft? Wo sagst du, da wissen wir eigentlich noch gar nicht genug drüber und da hättest du so ein Gefühl, da steht was an?
Ich finde irgendwie alles spannend, was in Live-Monitoring während Belastungen stattfindet. Also wir kennen es aus der Diagnostik, VO2-Messung bei Intensität, VO2-Kinetik, Laktatkinetik, Sauerstoffsättigung zum Beispiel auch. Und ich sag mal, mittlerweile technisch ist man besser in der Lage, auch, ich sag mal, draußen im Feld gut messen zu können. Live-Laktat-Monitoring haben wir noch nicht. Gehen wir davon aus, in den nächsten 5 Jahren haben wir das, dann wird es machbar sein. Wir haben Sauerstoffsättigung und Sauerstoffumsatzraten können wir über mobile Spirometrie-Systeme auch messen. Und ich finde es halt immer spannend, was passiert bei Athleten, wie sie sich auf unterschiedliche Belastungen irgendwie anpassen und dahingehend mal zu überlegen, ob man das Training überdenken könnte. Weil am Ende sind wir dann doch relativ...
Weniger Training?
Manchmal vielleicht auch weniger cool. Training. Genau, Lennart. Das ist dann, ne, man muss auch mal ausruhen können. Ja?
Und Kinderriegel und Giro gucken? Ist das eine gute Trainingsmethode?
Das ist trainiert so super die Glykolyse und das ist ja auch das, was du im Crit haben willst. Mal zu verstehen so ein bisschen, wie das wirkt und auch vielleicht auch mal wirklich zu sagen, eigentlich muss man sagen, diese Zonen, die wir aufstellen, so stark täglich fluktuierend wären, um da mal zu verstehen, warum das so ist, um das Training auch entsprechend anzupassen. Beispiel, akutes Beispiel bei mir zum Beispiel. Ne? Ich bin letzte Woche auch so ein bisschen ähnlich wie bei dir, ein paar Tage wenig auf dem Rad gewesen, war noch einiges zu tun. Ich war in den letzten, seit Sonntag, von Sonntag auf Sonntag zurückgerechnet, war ich 4-mal auf dem Fahrrad. Davon waren 3 Einheiten Radrennen.
Ja.
Das war, sonntags war Girona Gravelrennen, donnerstags Refahrt aufs Maul bekommen und sonntags dann nochmal in Aachen auf die Nase bekommen. Und auf die Nase meine ich wirklich, wirklich voll. Ich habe mich donnerstags von Refrat, habe ich mich von sonntags Girona nicht erholt und sonntags in Aachen habe ich von donnerstag Refrat noch nicht erholt und alles zusammen auch noch nicht mal von Girona erholt. Fahre in das Rennen rein und war komplett abgeriegelt. Ich habe von Anfang an gemerkt, Ich habe die Strategie angewendet, was du mal sagtest, sei mutig zu verlieren, wenn du gewinnen willst, weil ich habe gemerkt,
was wolltest du da gewinnen bei dem Rennen?
Mein Sieg wäre gewesen, nicht auszusteigen, okay, und ein tendenziell konstantes Gas an den Tag zu legen. Das wäre mein Ziel gewesen. Ich bin, habe ich glaube ich von ungefähr 60, 70 Leuten am ersten Anstieg überholen lassen,
ja,
weil ich nur 3,40 gefahren bin. Ich flasche. Und wo ich dachte, ey, ich kann mal irgendwie gucken, ob ich dann zwischendurch effizient fahren kann. Aber ich habe
ganz kurz, driften die jetzt in Race Report Aachen ab, oder?
Nur ganz kurz.
Nur ganz kurz.
Ich will damit sagen, ich habe dann versucht, auf Auge ein bisschen zu fahren, effizienter zu fahren, ne, mal weniger anzutreten, nächste Kurve. Ich habe mich 2 Stunden von Leuten überholen lassen. Ich habe keine Gruppe gehalten, die sind alle weggefahren. Wenn ich mal irgendwie kurz irgendwie mich besser gefühlt hatte, dann hat mich von hinten jemand umgewrestelt. Liebe Grüße noch dahin. Derjenige ist, glaube ich, auch Zuhörer des Podcasts. Liebe Grüße, das war eine tolle Nummer. Mir von hinten am Anstieg in den Lenker zu fahren, uns beide vom Rad zu schmeißen. Naja, egal. So ein bisschen da irgendwie, einfach 4 Stunden versucht, meinen Rhythmus zu finden, nicht gefunden, hinten raus, auf Krämpfen gefahren, dachte, komm, jetzt zieh es einfach durch. Und da muss ich auch sagen, also 2-3 Tage später bin ich locker irgendwie lit gefahren, 150 Watt, 160 Watt. Ich konnte ja auch sagen, Lennart, ich konnte auch nicht mehr. Ich habe den Puls nicht über 128 vielleicht bekommen. Das tat weh in den Beinen, mhm, und der Puls war niedrig, die Leistung war niedrig, die Geschwindigkeit war niedrig. Das passte auch alles zusammen.
Ja.
Da nieselte es noch, klar. Und ich habe mich trotzdem komplett grau gefühlt, obwohl ich einen Tag vorher auch nicht mehr gefahren bin.
Ich habe exakt das gleiche Gefühl übrigens gehabt. Letzten Samstag,
ja,
war das.
Ja.
Ich war natürlich krank die Woche, bin wieder gefahren. Ja. Und das war so, ich bin gegravelt und da stand, wie bei dir, niedriger Puls, niedrige, ja, Watt. Normalerweise, wenn du dich gut fühlst, finde ich, fährst du los und guckst runter und denkst so, oh, ja, ah, ganz schön viel Watt hier so.
Moment, ich kalibriere nochmal. Immer noch viel, genau, Watt.
So. Und da war das so, ja, ich wollte so dann manchmal an einigen Stellen so ein bisschen mehr Watt fahren,
ja,
hab gefühlt draufgedrückt, hab runtergeguckt und hatte 2 Watt gefühlt mehr.
Ja.
Und denkst so, okay. Und an anderen Tagen drückst du halt so ein bisschen drauf und, ja, hast auf einmal 150 Watt mehr. Und denkst so, geil. Und da habe ich das auf, ich konnte diese Wattzahl nicht irgendwie auf dem höheren Niveau halten. Ja. Ich bin da so rumgekrochen, das ist so zäh.
Das ist so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich habe auch so eine temporäre, deswegen versuche ich jetzt persönlich bei mir so einen kleinen Umfangsblock mal ein Rennen auszuhalten zu lassen, einfach ein bisschen zu fahren nach einer gewissen Pause. Ich hatte an diesem Tag auch einen Efficiency-Faktor ganz kurz, glaube ich, von 2. Als es mal in so einen Anstieg hochging und ich so ein bisschen versucht habe, komm, jetzt muss mal irgendwas passieren. Lass so 2,60 ein bisschen stehen, hat einen 130er Puls. Und das, mhm, hat sich nicht gut angefühlt. Das war, nee, kein tolle 2,0er Efficiency-Faktor.
Nee, das war so, okay, wenn ich jetzt nur den Puls in die Watt angucken würde, so, dann fände ich es vielleicht geil, wenn ich das Körpergefühl nicht hätte. Aber, ja, wenn ich das Körpergefühl dazu, ja, nehme in die Gleichung, ist es so, oh, hier stimmt was nicht.
Das ist wie so im 5. Gang voll draufzutreten, der Motor.
Im 5. Gang an der Ampel anzufahren. Ja,
aber der Motor ist doch richtig am Stottern dabei. Und denkst, oh, oh.
Genau. Aber kommen wir jetzt zurück auf unser Thema, Lukas.
Ja.
Du hast uns richtig rausgerissen.
Und das wollen wir im BIS-Forschungsprojekt untersuchen. Wie hart kann man nach Gravelrennen krachen gehen?
Warst du durch mit der These eigentlich? So live, so du hast, yeah, über Live-Parameter, ja, gesprochen. Das ist ja schon irgendwie, ja, interessant, weil ich glaube auch, dass sich das sehr stark verändert von Tag, ja, zu Tag. Es gibt auch Leute, die das mit einem Moxie zum Beispiel machen und sagen, jetzt schiebe ich mal Watt und Puls beiseite und gucke nur auf die Sättigung, weil die Sättigung sozusagen mehr an das Tagesgefühl rangeht.
Übrigens an dem Tag, weil um das da als Beispiel zu nehmen, an diesem Tag oberhalb 75 fast dauerhaft die Sättigung.
Okay.
Ja, aber das ist genau das, was ich ja meinte. Ne? Du kannst auch glykolytisch nicht rekrutieren. Du kannst dein Fast-Food-System,
ja,
da kommt nichts, du nutzt den Sauerstoff gar nicht. Deswegen ist der Puls auch unten. Du brauchst es ja gar nicht, aber kommt auch nicht, wenn du den Motor hochdrehen willst.
Ja.
Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Ich würde ganz gerne das, wenn ich die Möglichkeit hätte, mal zu überlegen, wie am besten, aber vielleicht im Sinne von dynamische Veränderung von Intensität, sowas wie klassische Over-Under-Intervalle, Lactate-Clearance-Intervalle, mich mir mal anschauen, kann man da Indikationen erkennen, wie man vielleicht auch so eine Art Tagesform messbar machen kann,
ja,
über sowas wie maximale Entsättigungsrate, ne, wie schnell kannst du entsättigen oder auch wieder auffüllen, so eine Refill-Phase,
ja,
kann man ja machen, kann man auch mit unseren Daten eigentlich schon machen, aber vielleicht so umfangreich und standardisiert aufzustellen, ob man danach sagen kann, ey, wir können das auch zum Monitoring von Tagesform nutzen, von spezifischer Anpassung von Intervallen zu nutzen,
ja,
also Obertitel quasi, angepasstes Training und nicht einfach nur noch in Prozent von FTP, sondern noch tagesangepasstes Training.
Ich überlege gerade, ob bei Hit-Intervallen, wenn du sagst, ich kann glykolytisch nicht wirklich gut rekrutieren, ich bin aber aerob relativ stark ausgelastet, sagen wir so, ich laste mich aerob bei mir bis 300 Watt, da ist Ende, alles darüber ist dann anaerob. Reicht es dann vielleicht auch, wenn ich ein bisschen weniger fahre als meine normalen Zielwerte?
Nee, weil du kriegst die VO2, also das könnte sein.
Watt gleich O2, ne?
VO2, genau, du kriegst das ganze System nicht hochgefahren. Ja. Also du würdest, es wird nicht reichen.
Schade.
Weil das ist ja, du siehst ja am Puls, ja, der bleibt irgendwie bei 140 ja. hängen. Dann denkst du, okay, tut aber trotzdem weh.
Ja.
Und das ist eigentlich so, dass das, es wird nicht ausreichen, denke ich. Also es ist so ein bisschen schwierig, weil, und das ist, was ich meine mit Messbarkeit, weil dann könnte man auch sagen, wenn ich das messen kann, das tracken kann im Training, dann kann ich dem Athleten auch sagen, du, wenn du dahin nicht kommst, dann brauchst du es vielleicht auch nicht machen.
Ja.
Vielleicht sollten wir dann lieber sagen, das ist ein entlastender Tag, das kennt jeder vom Körpergefühl, klar, wir können auch nach Körpergefühl arbeiten, sicher, aber gerade als Coach von außen, als Remote-Coach von außen, hilft es dann schon, diese Daten zu sehen, weil du bist nicht neben dem Athleten, du kannst dem nicht ins Gesicht schauen, auch im World-Tour-Bereich ist das so. Und dann einfach eine Art Wenn-Dann-Funktion zu finden, wenn dann Option, wenn du das und das siehst oder dich so und so fühlst, dann lass das Training sein.
Ja, ist definitiv ein spannender Ansatz, weil viele Leute knüppeln einfach irgendwie drüber.
Ja.
Ich sag mal so, in den meisten Fällen würde ich halt schon sagen, nee, nicht in den meisten Fällen, aber es gibt auch einige Fälle, wo man sagt, da ist man zu bequem. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, fahre ich heute Intensitäten, da werden mir 100 Gründe einfallen, warum nicht und warum und
es gibt auch das Gegenteil von Leuten, die sich, sobald sie sich gut fühlen,
draufschlagen.
Ja, genau.
Das
Van der Poel-Prinzip.
Ja.
Und das kann ja auch das Falsche sein.
Ja, ich glaube, das ist schon richtig, ja. Was hältst du, wenn wir jetzt mal auf andere Faktoren gehen, was hältst du denn noch für relevant, was irgendwie mehr erforscht werden sollte? Ich glaube, wir haben schon mal viel über die Effizienz gesprochen, Sauerstoffeffizienz.
Das wäre auch, gehört so ein bisschen mit dazu, finde ich, weil Sauerstoffeffizienz ist auch ein Zwischenergebnis eigentlich aus den genannten Parametern, die ich dann messen könnte. Also
ja, aber kann, ich meine eher so, wir gehen davon aus, dass es bei allen gleich ist zum Beispiel. Also wir haben einen standardisierten Wert und rechnen dann aus, da jemand hat eine 70er VO2 Max und dann sagst du, okay, dann müsste dann das und das fahren können. Mhm. Aber es gibt sicherlich auch, und wir messen ja auch innerhalb einer Diagnostik zum Beispiel verschiedene Effizienzen.
Ja.
Oder wir antizipieren sie oder ich weiß jetzt nicht, was das richtige Wort ist. Aber
das ist richtig.
Da gibt es ja auch Leute, die wahrscheinlich ein bisschen effizienter sind als andere. Und
okay, du willst also genau darauf hinaus, was ich dir schon mal sagte, was ich untersuchen möchte eigentlich, ne?
Wir haben ja schon viel darüber gesprochen und das ist jetzt sowas, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, dass das als allererstes kommt. Also ich weiß jetzt, ich möchte eigentlich nur einen aktuellen Stand haben. So, ist das für dich noch ein Thema oder hat sich das so ein bisschen auch nach hinten verändert?
Nee, das ist absolut, das ist ein Thema. Also was Lennart meint, so ein bisschen im Stufentest-Design zum Beispiel, wenn ihr Intensitätssteigerung erfahrt, wie eure Sauerstoffnahme zur Intensität sich verändert. Also klar, erstmal je mehr, desto mehr. Aber dann gibt es auch den Parameter, je mehr, desto viel mehr oder ein bisschen weniger mehr. Das heißt, wir haben dann eine Effizienzänderung. Manchmal sind es 11 Milliliter pro Watt Sauerstoff, die du verbrauchst. Manchmal sind es halt vielleicht 12 oder 13 oder 9 oder 8 oder 10. 9 und 8 ist sehr, sehr unrealistisch. Aber da sehen wir eine Art Effizienzoptimierung, Verschlechterung und das wiederum zu korrelieren mit zum Beispiel Leistung an der Schwelle, weil wir halt einfach in der Berechenbarkeit verschiedene Parameter mit haben. Wir haben die VO2max als großer Motorgeber.
Mhm.
Das müsst ihr euch vorstellen. Also je größer der Motor, desto mehr PS könnt ihr auf die Straße bringen. Wir haben die VLAMAX, Laktatproduktionsrate, als ein bisschen den Verbrauch an Taktgeber. Na, wie viel Sprit ihr quasi im Motor zieht. Ein 17-Liter-Verbrauch ist echt viel. 8 Liter ist weniger. Jetzt müsst ihr mir nur vorstellen, die Sauerstoffeffizienz ist quasi, wie effizient wirkt denn euer Motor? Kann ja sein, dass der Motor so schlecht gebaut ist, dass er ganz schön viel frisst, ganz schön groß ist, aber eigentlich sehr wenig PS draufkommt. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich für Effizienz.
Ja.
Und das einmal messen zu können, weil wir da immer noch sehr viel mit Konstanten irgendwo arbeiten.
Ja, genau, das meine ich. Ja.
Das ist ein bisschen rausmitteln.
Der 11,8?
11,7.
11,7.
Ja, genau, 11,7 als Konstante zum Beispiel arbeiten.
11,7 Watt pro
Milliliter
pro Watt.
Pro Minute pro Watt, genau. Also Milliliter pro Minute Umsatz pro Zeit dann und halt pro einzelnen Watt, den ihr dann erbringt. Also man könnte dann sagen, 200 Watt fahre ich, dann rechne ich mal 11,7 und plus ein ungefähr 300 Milliliter Ruheumsatz, den man dazu packen muss. Unser Körper macht ja noch erstmal so, verbraucht Sauerstoff, ohne irgendwie Fahrrad zu fahren. Und dann kommt ihr auf die ungefähre Sauerstoffnahme und dann hast du eine gewisse Varianz. Und jemand, der halt dort deutlich mehr Sauerstoff verbraucht, ich glaube, hier in diesem Raum sitzen zwei, die müsste man halt sagen.
Und gleichzeitig nicht genug Sauerstoff haben.
Ja, und selbst wenn sie es haben, verschwenden sie es halt wieder. Ne? Ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte mal irgendwie eine 74er VHC Max gemessen und meine Schwelle war gruselig. So, dann, damit normalerweise hast du keine, was war das denn, wie dem, sei in so einem Winter, wo gar nichts lief irgendwie, also außer Kurzzeitintervalle. Ich hatte wie 300, 310 Watt Schwelle mit der 74er VHC Max 5,3 Liter. Ja. Also das hast du normalerweise nicht mit 310 Watt
Schwelle. Da geht so ein bisschen Sprit in den Motor und dann kippt noch einer so einen Eimer Sprit immer aus dem Fenster raus. So, oh, das brauchen wir alles nicht.
Und du hörst einfach wie so, ich hatte schon mal gesagt, so kennst du LKWs, LKW Drag Race, wenn die so da am Start stehen, dann so explodieren, so pum, 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 pum.
Ja, genau.
Und so stehe ich halt quasi beim Zeitfahren mit den ersten Metern. Pum, 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 pum.
Da haben wir schon mal alles verbraucht, was drin war.
Das ist echt so. Und dann schießt er so.
Und jetzt?
Und dann schießt so der Turbo los und du siehst halt, wie so ganz langsam so anrollt.
Genau.
Ja, und jetzt ist er leer, der Tank. Cool. Aber eine tolle Show. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir mehr angucken möchte, diese Individualisierung da reinzubringen. Definitiv. Das ist etwas, was ich auch, wo ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Gleichzeitig, aber auch mit dem Wissen, wenn ich das nicht messen oder messen kann, wenn ich keine Spiro habe, das nicht valide messen kann, das ist auch immer schwierig, dann natürlich diese Erkenntnis im Feld anzuwenden. So, was habe ich von der Effizienz, wenn ich sie nicht messen kann? So im Training habe ich die Spiro nicht auf. Wieso soll ich das wissen jetzt? Und das ist so ein bisschen etwas, was natürlich dann in der Diagnostik schön Potenziale aufzeigt.
Ja.
Wir haben ja schon mal auch gesagt, ich glaube, gibt es da noch andere Parameter als nur Faserrekrutierung, was das bedingt. Ne? Also nicht nur, wie welche Fasern du wie viel rekrutierst, sondern auch so ein bisschen, sag mal, genetisches Talent, Sauerstoff zu verwerten, gibt es dann auch.
Ja.
Deswegen kannst du sagen, okay, wir tendenziell auch im Feld so bleiben, aber jetzt habe ich Potenzial entdeckt und kann auch im Training daran arbeiten.
Okay.
Ja. Was ich noch eben kurz dazu nur sagen wollte, weil ich vorhin so ein bisschen auf Halde gelassen hatte, weil du auch fragtest, so generell in Zukunft der Sportwissenschaften, was gibt denn so in nächster Zeit ab? Was ich sehr gut finde, wird auf jeden Fall im Jahr 25 wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften sehr viel gefördert in Projekten, die sich spezifisch der Untersuchung von Frauen im Sport widmen. Also wirklich das, was viele Jahre, auch in den letzten Jahren zu Recht kritisiert wurde, was viele Jahre einfach durchgeführt wurde, dass wir Studien haben, meistens mit männlichen Probanden oder vielleicht auch gar nicht unbedingt clustern, dass wir irgendwie Männer und Frauen.
Ja, das ist halt auch irgendwie, ich glaube, wenn du dann da eine Studie aufbaust und du hast Hälfte Männer, Hälfte Frauen in einer Studie und du dividierst das nicht richtig auseinander und du untersuchst dann Parameter und es ist anonymisiert vielleicht sogar, dann kommt raus, ist nicht signifikant, aber eventuell ist es für die komplette Frauenseite signifikant gewesen und für die Männerseite nicht oder umgekehrt.
Ja, absolut. Nimm mal auch das Ding, wenn Frauen zum Beispiel einen VHC Max von 70 haben, dann ist das Weltklasse.
Ja.
Ein Männer VHC Max von 70 ist sehr, sehr gut, definitiv.
Ja.
Aber es ist noch gehobener, sehr, sehr gehobener Amateursport.
Ja.
Da kommen viele vielleicht hin. Und wenn du dann eine Entwicklung von 2, 3, 4 Milliliter hast, dann muss man prozentual runterrechnen, was das im Gesamtdelta der möglichen VHC Max Ranges eigentlich bedeutet.
Genau, ja.
Und dann hast du natürlich eine 2 Milliliter VHC Max Änderung bei Frauen, die vielleicht auch ganz anders als effektiv eingesehen werden kann als bei Männern.
Ja.
Und das ist halt in vielen Studien einfach so ein bisschen liegen gelassen worden. Teilweise finde ich es irgendwie interessant, da gibt es sehr viele Forschungsgruppen, die sich ein bisschen mit dieser Analyse der Daten jetzt beschäftigen, wenn Daten jetzt vorhanden sind, nicht einfach ganz so schön neu machen, sondern das sich anschauen, was es da eigentlich gab und das ein bisschen mal versuchen zu clustern, vielleicht nur ein bisschen spezifische Aussagen zu treffen. Und es gibt halt sehr viel nochmal an Sport Untersuchungen, Spitzensportuntersuchungen, die vielleicht auch im Leistungskontext sich so ein bisschen auf die Physiologie der Frauen nochmal stürzen und so ein bisschen nochmal da spezifische Untersuchungen stattfinden zu lassen. Ich meine ganz ehrlich, auch für so Forschungsgruppen auch irgendwie cool und einfach, weil wir können auch so ein bisschen recyceln, was schon mal funktioniert hatte und nochmal spezifischer draufschauen. Das ist ein großer Mehrwert und gleichzeitig muss ich auch nicht mir komplett neu ausdenken, was wir machen müssen, weil wir haben es schon mal gemacht.
Okay, dann würde ich sagen, wir hätten jetzt noch so ein, zwei Punkte dazu, über die würden wir mal anders einbauen, weil das jetzt eher den Rahmen sprengen würde. Wie steigen wir jetzt hier aus?
Die Ankündigung, würde ich sagen, ne? Das, was noch alles passiert in den nächsten Tagen.
Die Ankündigungen, genau. Dann leg du mal los mit den Ankündigungen.
Ja.
Und dann setze ich am Ende noch so die letzten Infos dazu oder die letzten Punkte.
Okay. Heute ist Samstag, das bedeutet, nächste Woche, Sonntag, ist rund um Köln Unser Kölsche Klassiker findet wieder statt. Ich bin auch mit am Start für all diejenigen, die Bock haben. Am Mittwoch würden wir uns nochmal gerne zu einem Rund-um-Köln-Strecken-Rekord treffen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine 70-Kilometer-Runde. Die kleine, denn die ist Standard, also die ist für alle gleich, nur die große Runde macht nochmal eine extra Schleife, die können wir nochmal gerne besprechen. Genaue Informationen dazu würden wir einfach auf Instagram nochmal publik machen. Also checkt bitte Instagram bei uns aus, würden dann nochmal in einem Reel und in den Informationsschreiben dann nochmal reinpacken, wo wir uns dann treffen, wann wir uns dann treffen. Wenn hinten raus ein bisschen Zeit ist, ich hoffe, das Wetter ist gut, das sehen wir dann. Dann können wir uns ja mal zusammensetzen und ein bisschen besprechen, so ein bisschen Taktik besprechen. Also ich bin auf jeden Fall mit da. Wir gucken uns das Ganze mal an, gucken uns die Strecken an, stehen noch mal ein bisschen am Berg, überlegen mal, wie man da reinfahren könnte, weil wir auch ein bisschen Erfahrung schon gesammelt haben. Heißt Mittwoch, Mittwochabend. Für all diejenigen, die Bock haben, kommt nach Köln. Wir machen einen Streckenrekord rund um Köln. Sonntag natürlich dann das Rund-um-Köln-Rennen. Da ich selber ein bisschen fahre, weiß ich halt, morgen davor wird ein bisschen wuselig, stelle mich in die Startbox, dann sehen wir mal weiter. Danach, wenn man uns trifft oder wenn man mich trifft, dann können wir gerne irgendwie quatschen und so. Wird aber so vieles hin und her sein. Also für all diejenigen, die damit da sind, freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, und dann können wir mal gucken, ob uns
Mittwoch, würde ich sagen, wichtig ist, schreibt uns über Instagram, wenn ihr dabei seid.
Ja.
Damit wir auch so ein bisschen planen können und schauen können, wie wir das Ganze aufstellen wollen.
Ich würde bei Instagram Reel und dann eine Umfrage machen, also gerne da auch nochmal ein bisschen bestätigen. Da kann man ja und nein sagen, seid ihr dabei? Dann können wir so ein bisschen mal überlegen, wie viel sind wir überhaupt.
Okay, so können wir es machen. Genau, dann als letzten Punkt, den ich noch hatte, wir haben jetzt viel über Sportwissenschaften gesprochen und was noch kommen kann. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen, schaut mal bei uns nochmal die Trainingspläne rein, kommt gerne auch mal auf science.cc vorbei. Wir sind so weit, wie die Sportwissenschaft ist, würde ich mal sagen.
Ja.
Leider nicht weiter. Hoffen aber, dass wir vielleicht mit so ein paar Science-Studien in Zukunft, das können wir uns ja mal anschauen, vielleicht das eine oder andere erforschen können, weil ich glaube, wir haben hier extrem viele Leute, die auch irgendwie einfach die Sportwissenschaft lieben und Bock haben, sich da mal als Probanden und Probandinnen zur Verfügung zu stellen. Schaut mal vorbei für den aktuellen Stand der Sportwissenschaft, fürs Coaching, für die Trainingspläne. Wir sind euch sehr dankbar und das ermöglicht uns, dass wir das hier machen können.
Absolut. Wir haben schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, was ich mir vorstellen könnte, und das ist vielleicht dann nicht in einem Journal publiziert, aber mit unserem besten Standardisierungsmöglichkeiten, mit unseren Labormöglichkeiten, unseren Spiromöglichkeiten, mit unseren Testmöglichkeiten vielleicht auch wie eine Art Science Paper zu erstellen in Zukunft. Das wird jetzt nicht in direkter Zukunft passieren, aber in ferner Zukunft ist das etwas, was mich durchaus interessiert, quasi auch so ein bisschen vielleicht euch mal ein Training fahren zu lassen, und wir nutzen quasi die große Masse an Leuten, die das Training fahren, dann ratet ihr das Ganze in einem Formular oder schreibt mal eure Herzfrequenzwerte auf. Auch da können wir ein bisschen Erkenntnis sammeln und gucken mal, wie Training so funktioniert. Gleichzeitig auch ganz gerne, das habe ich generell auch schon bemerkt und finde ich super, schreibt uns auch gerne mal, ob die Trainingspläne, die ihr dann macht von uns, wie die funktioniert haben, weil das auch eine, das ist ja, muss man auch sagen,
das ist auch eine kleine Studie.
Klar, das ist eine kleine Studie. Also jeder Trainingsplan ist eine Trainingsintervention. Das ist eine kleine Studie mit einem großen N, was wir in der Community einfach erstellen können.
Was auch standardisiert ist innerhalb der Trainingspläne.
Innerhalb der Trainingspläne, in Prozent der Schwellenleistung zum Beispiel. Oder zumindest in so ein bisschen auch der Anpassung. Natürlich, wir können nicht alles drumherum sehen. Ihr müsst das Training erstmal so machen und so weiter. Aber in groben Intentionen erstmal funktioniert das Ganze so. Schreibt uns gerne mal da zurück. Und gerne, wenn das funktioniert, ratet auch so ein bisschen bei Training Peaks die Trainingspläne. Finde ich auch mal sehr spannend, weil ich möchte auch darüber mal ein bisschen schauen, wie die Trainingspläne auch so bei euch ankommen. Seid ihr damit zufrieden? Könnt ihr damit arbeiten? Wie entwickelt ihr euch? Hin und wieder kriege ich mal eine Zuschrift, dass jemand schreibt, ey, ich habe mich um 30 Watt an der Schwelle verbessert durch einen Baseplan. Ich denke mir so, ey, mega gut. Das sind 12 Wochen, 30 Watt. Das ist super, super Leistungsentwicklung.
Es ist wie früher auf der Bahn, dieses You pay what you get im Sinne von Aerodynamikentwicklung. Das ist ja eigentlich ganz, ganz geiles Ratio.
Das ist richtig. Müssen wir machen wir noch größere Leistungsversprechen mit noch teuren Plänen, oder? Kauf dir jetzt 50 Watt.
Boah, ich glaube, 50 Watt wäre dann auf jeden Fall sportlich. Dann kommst du
Ich weiß auch nicht, was ich da reinschreiben soll.
Ja, den würde ich auch nehmen.
Ich auch.
Und den würde ich jetzt, wenn das auch noch so ein 4-Wochen-Plan ist, würde ich jetzt auch nehmen.
Ja, und dann wird es auch 4 Wochen nicht richtig motivieren. So ein Goldplan.
So ein Goldplan.
Oder Diamondplan.
Jetzt den können wir dann erst anbieten, wenn wir diese ganzen genannten Studien und Forschungen gemacht haben. Dann hoffe ich, dass wir den Goldplan haben, dass ich dann ultra fit werde mit wenig Invest. Das ist ja das, wonach ich immer strebe.
Genau. Mit 5 Stunden die Woche in 4 Wochen zu deinem 50-Watt-Erfolg.
Würde ich kaufen.
imakeyoufit.com.
Gut, wir sind jetzt auch nicht irgendwelche Trash-YouTuber, Podcaster, deswegen werden wir dieses Versprechen nicht geben. Aber
es wäre einfacher, wenn wir es wären.
Schaut vorbei und unterstützt uns da gerne.
Ich wäre manchmal gerne mehr wie die.
Ja, da haben wir doch schon noch irgendwie einen Anspruch an uns.
Ja, okay.
So, damit das Niveau hier nicht noch weiter sinkt, würde ich sagen, das war die Folge für diese Woche.
Okay,
ich
aber
hoffe,
ihr,
dass ich, ja, wir.
Du musst Werbung machen für dein Rennen.
Oh, oh ja, ja, das 2.6. Kids Crit.
Ja.
Nochmal die Erinnerung, letzte Folge hatten wir es drin. Kommt vorbei, das Wetter wird bestimmt überragend.
Klar.
Wir haben alle Rennklassen, glaube ich, außer die U17 untergebracht. Sorry an die U17. Genau, aber das war es dann für die Woche. Ich bringe nächste Woche hoffentlich wieder bessere Laune mit. Und da muss mich Lukas hier nicht motivieren. Danke wieder fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Aber kein Problem, Lennart, du kannst gerne in den Windschatten meiner Freude mitfahren. Kein Problem. Mach's gut.
Ist das Niveau doch noch gesund. Ciao, ciao. Ciao.